ARD Sounds.
Ich habe mich ja schon immer gefragt, wie das wäre, so ein Großstadt-Kolumnistinnenleben wie Carrie Bradshaw zu führen. Also den ganzen Tag von einem Café in den nächsten Laden in so einer coolen Stadt ziehen und dann bis spät in die Nacht noch am Laptop sitzen, den Kopf über die richtigen Formulierungen zerbrechen, Beziehungen und Zusammenhänge analysieren, dabei sehr viel Kaffee trinken.
Also ehrlich gesagt, wenn du das so beschreibst, ist es nicht dein Leben, mehr oder weniger?
Naja, aber es ist bei mir jetzt schon nicht ganz so glamourös wie in der Serie.
Deshalb ist es ja auch eine Serie, Eva. Ich glaube kaum, dass Sex in the City so erfolgreich wäre, wenn man dann auch da sehen würde, wie die sich zum Beispiel für so Veranstaltungen akkreditieren lassen müssten. Unser, keine Ahnung, Rechnungen beim Steuerberater machen müssen und all sowas.
Ja, und das nimmt schon einen großen Teil meines Arbeitsalltags ein, das stimmt.
Wisste? Aber Berlin, New York City, den Vergleich kann man schon irgendwie ziehen.
Weiß ich jetzt nicht, aber wir sitzen nun mal in Berlin im Studio. Und das Schöne ist, wir schreiben hier zum Glück keine Sexkolumnen, sondern wir machen eine richtig gute Gameshow als Podcast. Sollen wir loslegen?
Wir sind schon mittendrin. Herzlich willkommen in ARD Sounds. Ihr hört
Battle of the Nerds.
Sex in the City Edition. Noch aufregender als das Datingleben eurer besten Freundinnen.
Battle of the Nerds mit Eva Schulz und Ralf Kaspers. Das Duell um die große Nerdliebe. In dieser Folge wollen die beiden zu absoluten Sex and the City Nerds werden. Und das, obwohl sie noch gar keine Ahnung haben. Zum Glück haben Eva und Ralf zwei echte Nerds an ihrer Seite. Nur sie können unsere planlosen Hosts zu ultimativen Champions machen. Und natürlich kann es am Ende nur einen oder eine geben. Ich kam nicht umhin, mich zu fragen, ist das hier der Beginn einer großen Nerd-Love-Story? Oder nur eine weitere Podcast-Aufnahme, in der Eva und Ralf auf dem roten Teppich um den besten Cosmopolitan der Stadt kämpfen? Wer gewinnt den Battle of the Nerds?
Liebe Eva, lieber Ralf, herzlich willkommen zum Battle of the Nerds. Und nachdem ihr jetzt schon diverse fantastische Welten in unserem Podcast hier besucht habt und kennenlernen durftet, gehen wir heute mal in eine Serien- und Filmwelt, die vielleicht ein bisschen näher am Leben ist, aber deswegen natürlich nicht weniger dramatisch. Wir reisen heute nach New York City, denn unser Fandom des Tages heißt Sex and the City. Und dazu mal ein paar Basics. Die Serie Sex and the City basiert auf einem Buch der Schriftstellerin Candace Bushnell. Das ist in den 90ern erschienen. Dann gab es die Verfilmung bei HBO als Serie. Ganze 6 Staffeln lang war ein riesengroßer Erfolg, großer kultureller Impact. Und es geht darin, um das jetzt mal so ganz krass zu vereinfachen, um das Arbeits- und Privatleben von 4 Freundinnen. Und da wird es natürlich sehr, sehr spicy. Deswegen freue ich mich auch schon auf die Runden, die wir hier gleich spielen. 2008 und 2010 gab es schon 2 Kinofilme und 2021 kam dann auch noch eine Sequel-Serie mit dem Namen And Just Like That. Also, Eva und Ralf, überlegt euch doch nochmal, ob ihr statt Sneakern heute nicht mal auf Manolo Blahnik umsteigt. Das aber nur als Tipp von meiner Seite. Ansonsten läuft's hier wie immer und zwar folgendermaßen. Wir spielen 3 Quizrunden, in denen ihr alles Mögliche aufschreibt und alles Mögliche lernt, was es über diese Serie zu lernen gibt von euren Nerds. Und im Finale müsst ihr dann zeigen, was ihr gelernt habt und was ihr jetzt wisst und ob ihr jetzt endlich echte Sex and the City ExpertInnen seid. Darauf läuft es hinaus, wer von euch ist the one.
Ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, weil sie nochmal so ein ganz anderes Nerdtum behandelt. Und auch gerade, als ich diese Stimme gehört habe, habe ich gedacht, ja, das würde meiner Kolumnistinnen-Persona nochmal so helfen, wenn ich einfach auch immer mit so einer inneren Stimme mir so mein eigenes Leben erzähle, während ich in die Tastatur kloppe. Ich freue mich, ich habe Bock.
Da bekomme ich ein bisschen Gänsehaut, wenn du das so sagst. Ich bin auch mal gespannt. Es ist was ganz anderes, weil es eben so eine, ja, eigentlich eine echte Welt ist. Und ich dachte zuerst, na gut, dann ist es wahrscheinlich viel, viel einfacher, aber Das ist ja immer das Ding. Ich weiß aus Staffel 1, wenn ich denke, es ist einfach, dann es sieht dann am Ende doch ganz anders aus.
Allerdings, mein Lieber, unterschätzt dieses Fandom nicht. Ich weiß, ihr würdet jetzt am liebsten auch eine Selbsthilfekolumne von mir in die Hand gedrückt bekommen, aber wir haben ja etwas viel Besseres für euch, nämlich zwei echte Expertinnen auf diesem Gebiet, zwei absolute Nerds, was Sex and the City betrifft. Einen großen Applaus, herzlich willkommen, Judith Rauwald und Silke Schröcker.
Herzlich willkommen, Silke. Ich bin total froh, dass du an meiner Seite bist und mich sozusagen an die Hand nehmen und durch dieses wilde Leben von diesen vier New Yorkerinnen führen kannst. Ich glaube, ich wäre sonst total verloren. Wie hast du die kennengelernt?
Ich bin ja 40 Jahre alt und deswegen war ich tatsächlich Zielgruppe, als Sex in the City um 20.15 Uhr in der Primetime bei einem großen deutschen Sender ausgestrahlt wurde. Und ich saß da jede Woche, damals noch im Kinderzimmer mit meinen Freundinnen zusammen, mit so Schnittchentellern von Mami geschmiert, haben wir uns jede Woche getroffen. Und das war ein Ritual, das mich geprägt hat. Es gab Redeverbot bei uns in der Mädchengruppe während Sex in the City. Man durfte nicht, du konntest ja nicht zurückspulen oder Pause drücken.
Stimmt.
Wenn du was verpasst hast, hast du was Wichtiges verpasst. Also haben wir alle brav die Klappe gehalten und haben Sex in the City geguckt.
Wahnsinn, ne? Das Serienerlebnis war damals so ganz anders. Ich meine, Binge-Watching ging über Wochen oder Monate. Krass. Ich meine, du bist ja ein richtiger Carrie-Ultra eigentlich. Du hast so richtig Sex in the City-Expertise schon bewiesen. Im YouTube-Format Filmgorillas hast du über die gesprochen auch. Ist Carrie für dich so eine Art Inspiration eigentlich?
Beruflich? Ja, also ich habe hier mehrmals genickt, als Eva eben über ihr eigenes Berufsleben gesprochen hat. Ich bin ja selber seit 15 Jahren freiberufliche Journalistin. Ich habe auch manchmal eine innere Stimme, die zu mir sagt, Silke, du hast eine Deadline, du musst jetzt wirklich langsam mal dich hinsetzen und schreiben.
Das ist ganz gut. Bei mir sagt meine innere Stimme, weißt du, was es gerade war? Das war die Deadline. Du hast noch nichts geschrieben.
Da geht sie hin. Da geht die Deadline. Bye, bye. Ja, ich glaube, ich trinke nicht ganz so viel Alkohol bei der Arbeit, wie Carrie das tut. Das ist, glaube ich, gut, dass ich das nicht so praktiziere. Ich würde jetzt Carries Sex- und Liebesleben nicht unbedingt als Inspiration betrachten, muss ich sagen. Und das habe ich zum Glück auch damals mit 17, 18 Jahren schon ein wenig hinterfragt, ob das wirklich die große Liebe ist. Von daher ist sie auf jeden Fall, was Mode, was Lifestyle anbelangt, sicherlich eine Ikone, was Schuhe anbelangt, aber vielleicht nicht unbedingt, was die Einstellung zu Männern und zum Leben allgemein anbelangt.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also wahrscheinlich wollt ihr alle wissen, was mein Wissensstand ist von 1 bis 10.
Oder welche Manolo Blahnik du heute trägst.
Also ich habe es auch damals geguckt. Es war irgendwie ganz nett.
Was hat dieser Mann nicht geguckt?
Ich habe einfach sehr viel ferngesehen. Ich würde mal sagen, so eine 4 vielleicht. Das ist so. Deshalb bin ich total froh, ja, dass du dich super auskennst, weil...
Damit können wir arbeiten, Ralf.
Ja, ne?
Das ist doch ausbaufähig.
Das ist eine Basis.
Guck mal, aber das heißt, wir haben hier schon öfter das Thema gehabt, ob du so gut im richtig einschätzen bist oder, also das kann ich mich auch nicht ausschließen. Aber ich habe gerade schon beim euch zuhören gedacht, wahrscheinlich kann ich mich hier mal rauswagen auf so eine solide 3, weil, aber nicht, weil ich die Serie geguckt hätte, sondern weil das aus welchen Gründen auch immer so eine Serie ist, wo ich immer so am Rande ganz viel aufgepickt und mitbekommen habe. Also ich kenne die Gesichter und Namen dieser Protagonistin. Ich kenne einzelne Tropes, die glaube ich, im Laufe der Serie hatten. Also das werden wir gleich alles noch sehen. Aber irgendwie bin ich selber ganz überrascht, wenn ich jetzt ins Nachdenken komme, was mir alles einfällt. Insofern, ja.
Und den Rest sage ich dir einfach.
Den Rest sagt mir Judith. Judith, schön, dass du da bist.
Ja,
ich freue mich, dass du hier in meinem Team spielst heute. Denn du bist Teil des Bradshaw Clubs. Das ist der größte Sex and the City Podcast im deutschsprachigen Raum. Direkt aus Berlin, also quasi unserem New York City hier. Richtig schön, dass du da bist.
Ja.
Wie bist du zum Sex and the City Fangirl geworden?
Also meine Geschichte ist eigentlich relativ ähnlich. Also ich bin in meinen 30ern und damals, als das ausgestrahlt wurde, haben wir auch mit den Freundinnen diese ganzen Folgen geguckt, die wöchentlich ausgestrahlt wurden. Und dann haben vor ungefähr 2 Jahren, als ich dann meine Freundin und Podcastpartnerin Karin und Alessa kennengelernt habe, haben wir eben den Bradshaw Club gestartet. Und wir sind jetzt Anfang, Mitte 30. Wir sind jetzt so alt, wie die Protagonistinnen sind von dieser Serie, die wir schon als Teenager gesehen haben und wollen das jetzt nochmal rewatchen, Folge für Folge und uns mal angucken, was hat sich verändert so für uns? Wie ist unsere Sicht der Dinge? Was sind Sachen, die wir damals als Teenager aufgenommen haben, die uns vielleicht gar nicht gut getan haben, aber andere Sachen, die für uns hilfreich waren als heranwachsende Frau oder ne, junge Mädels.
Und ich habe auch gehört, dass du so einen Hot Take zu der Serie hast, den ihr dann vielleicht auch im Bradshaw Club immer ausführlich diskutiert, nämlich, dass Carrie eine gute Freundin sei. Das musst du jetzt ausführen.
Ja, also wir sind da auch in ständiger Diskussion, muss ich ganz ehrlich sein. Der Hintergrund dieses Hot Takes ist, dass sie sehr, sehr schnell als schlechter Mensch und als egozentrisch kritisiert wird. Und da bin ich aber jetzt gerade nach dem Rewatch, den wir gemacht haben, inzwischen echt anderer Meinung. Weil als Freundin ist sie immer am Start für ihre Freundin. Und es gibt, das ist halt das, was schwierig ist. Sie ist komplex und es gibt ein paar Situationen, da ist sie unfair und da ist sie unzuverlässig gewesen. Und vor allem in ihrem Liebesleben ist sie halt eher chaotisch als irgendwie berechenbar. Das ist halt was, womit wir uns auch viel auseinandersetzen mit dieser Frage, wieso sind wir so bereit, einen komplexen, chaotischen, weiblichen Hauptcharakter nervig zu finden? Mhm. Und also kann man das nicht ein bisschen weiter ausbreiten als das?
Haben wir nicht alle ein paar Macken, die, ne, so,
ja.
Wer ist denn so perfekt wie so ein langweiliger
Und
wollen
wir uns das angucken, wenn sie die ganze Zeit die richtigen Entscheidungen trifft?
Nein. Was ich total interessant finde, und da habe ich nie so darüber nachgedacht, nur jetzt, wo du es gerade gesagt hast, dass wir Serien als Kinder oder Jugendliche gucken und die dann nochmal viel später nochmal gucken, weil die uns irgendwas bedeutet haben und dann diesen Ankerpunkt nehmen, um zu gucken, okay, was hat sich denn so alles verändert und was ist gut verändert, fällt uns jetzt auf, was damals vielleicht total absurd war, aber auch seine Berechtigung damals im damaligen Kontext hat. Mhm. Und so einen Abgleich zu machen, dafür sind solche Serien natürlich super. Ja.
Oder was man auch eigentlich erst mit Mitte 30 überhaupt verstehen kann und wo man mit 14 überhaupt nicht begreift,
das hast du
was
so
jetzt
drüber
das Problem
hinweggeguckt,
ist.
Ne? Ja. Oder auch immer, war nicht immer bei Sex and the City die Frage, wie können die sich diese Wohnung leisten als Kolumnistin? Was hat die für ein Zeilenhonorar, bitte? Aber darauf können wir vielleicht noch zu sprechen.
Ich rechne auch heute mit dem großen Zeilenhonorar-Massaker und damit das los geht, starten wir jetzt mit Runde 1.
Runde 1, Speed Recap.
Also, liebe Silke, liebe Judith, von mir auch nochmal herzlich willkommen. Wir fragen euch gleich nach einem zentralen Thema aus Sex and the City und ihr erklärt das dann bitte so ausführlich wie möglich. Ihr habt dafür 120 Sekunden Zeit, das euren TeamkapitänInnen zu erklären. Also Judith eben Eva und Silke Reif. Im Anschluss haben eure Kapitäne und eure Kapitänin auch noch drei Fragen, die sie euch stellen dürfen, um das ganze Wissen dann noch zu vertiefen. Und damit aber die anderen nicht hören, was die anderen erzählen, muss jetzt das erste Team raus. Und zwar das Team Ralf und Silke. Ihr müsst jetzt hier das Studio mal kurz verlassen.
Viel Spaß.
Könnt ihr
Spaß.
Draußen wartet eine Cocktailbar auf euch natürlich.
Yes!
Team Eva.
Ja.
Eva, Judith, wir sind unter uns. Jetzt geht es drum. Und Eva hat das Thema, das sie von dir gerne wissen möchte.
Ich fühle mich jetzt wirklich wie Carrie ganz knapp vor der Deadline ihrer Kolumne. Da kickt das Adrenalin dann doch nochmal. Aber das ist ja vielleicht für diese Runde auch gar nicht schlecht. Da kommt man richtig in Höchstform, Judith, und du direkt gut rein hier ins Spiel. Ich würde gerne in 120 Sekunden von dir hören, wie du die vier Hauptfiguren in Sex and the City charakterisierst und mir erzählst, was sie verbindet. Stell dir einfach vor, wir sind jetzt hier zu zweit an der Bar als Freundin, schlürfen unsere Kosmos und du erklärst mir den neuesten Dating-Gossip. Also wirklich kein Detail auslassen. Du hast 120 Sekunden. Bist du bereit?
Ja.
Dann
geht's los. Also die vier Hauptcharaktere sind vier Freundinnen, das sind Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs, Samantha Jones und Charlotte York. Und die vier sind beste Freundinnen in New York City und sind sehr unterschiedlich. Also Carrie ist so ein bisschen der chaotische Hauptcharakter, sie ist ja Kolumnistin in New York und wir hören auch ihr Voice-Over die ganze Zeit, also wir hören ihre Gedanken. Dann ist es Miranda Hobbs, sie ist Anwältin und eher, also am Anfang vor allem eine zynischere Person, die nicht mehr so richtig an die große Liebe glaubt und glaubt, es will ihr eh niemand was Gutes. Charlotte York ist eine sehr romantische Person, die glaubt an die wahre Liebe und ist eher, man würde sie heute traditionalistisch beschreiben und am Ende eben Samantha Jones, die wohl am meisten mit den ganz klassischen Stereotypen an eine Gesellschaftsfrau bricht wahrscheinlich. Das ist diejenige von den Vieren, die sehr viel und sehr gerne Sex hat. Und was sie verbindet, ist eigentlich ganz schwer, es ist eigentlich Freundschaft, weil die sich sehr unterscheiden. Und was die eben miteinander erleben in der Serie, ist im Großen und Ganzen die Auseinandersetzung mit den Anforderungen als Frau und das Leben als Frau in der Gesellschaft. Also sie sind ja Singles in New York City in ihren 30ern und sind ganz viel damit beschäftigt, ja, wir daten Männer und wie finden wir die wahre Liebe? Wollen wir die überhaupt finden? Wollen wir überhaupt verheiratet sein? Ne? Sind das Themen für uns, die wir so leben wollen oder zweifeln wir an denen? Fühlen wir uns sicher in unseren Entscheidungen, Kinder zu kriegen, keine Kinder zu kriegen? Und das ist das, was die vier eigentlich in ihrer Reise so verbindet. Und das größte Verbinden ist eigentlich deren Freundschaft untereinander. Jetzt könnte man eigentlich über jede der vier nochmal 120 Minuten in die Tiefe gehen. Aber ist schwer da was auszusuchen. Die,
Hau irgendwas raus noch.
Ja, also vier treffen sich immer zum Kaffee trinken oder lunchen und besprechen da so ihre, ja, ach Mist. Ja.
Ja, guck mal, danke erstmal. Ich glaube, du konntest es einfach so präzise zusammenfassen, dass du hinten raus noch so Zeit übrig hattest.
Ich hoffe, dass es das war.
Aber du hast schon angesetzt zu einer Frage, die mir durch den Kopf geht, okay. Nämlich, was sind so gemeinsame Tätigkeiten oder Rituale der vier?
Ja, genau. Also das, was sich immer wiederholt, ist, dass die sich halt treffen zum Brunchen, zum Lunchen oder zu Drinks oder Abendessen und da unterhalten die sich dann eben über die aktuellen Geschehnisse, also die Themen, die sie gerade so umtreiben. Also das sind häufig Dating- oder Männergeschichten, sind aber auch oft berufliche Sachen. Also wenn Carrie zum Beispiel irgendwie mit der Kolumne sich was überlegt oder wenn ihr Buch veröffentlicht werden soll, teilen da eigentlich ihr gesamtes Leben miteinander. Das ist so ein bisschen wirklich das Zentrum dieser Serie, wie die vier sich immer austauschen und dann gibt es so Ausblicke in die einzelnen Storylines immer.
Wie haben die sich denn kennengelernt? Erfährt man das?
Man erfährt das, aber erst im zweiten Film. Also der zweite Film ist auch nicht mein Lieblingsfilm. Ich glaube, Carrie hat Miranda kennengelernt, weil Miranda in einer Umkleide geweint hat. Das war in den 80ern irgendwann. Also es ist aber gar nicht wichtig eigentlich. Also es spielt keine große Rolle. Und deswegen ist es auch eigentlich nur im Vorspann des zweiten Films, dass man so sieht, wie die vier in New York ankommen und wann die sich dann irgendwann mal so kennenlernen. Also es kommt in der Serie eigentlich nicht wirklich vor.
Diese Filme waren doch so ein Riesenthema. Das siehst du wieder sowas, was ich nur so am Rande mitbekommen habe. Weil, also kann es sein, dass es zwischen den Darstellerinnen irgendwie nicht so gut lief oder so, weil es doch immer hieß, gibt es jetzt nochmal eine Fortsetzung oder nicht? Finden sie nochmal zusammen oder können sie sich nicht einigen? Kannst du mir mal den Gossip,
da gibt es ein bisschen Lore, ja. Also es gibt inzwischen offenen Streit zwischen Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker. Mm. Und das kam aber eigentlich erst nach dem Abschluss der Serie so langsam raus. Der erste Film lief dann eigentlich auch noch und dann war so ein bisschen unklar, ne, wie geht's weiter? Und es ist halt so, dass Kim Cattrall auch dann irgendwann in Interviews offen den Vibe am Set kritisiert hat und gesagt hat, dass Sarah Jessica Parker netter hätte sein können und dass oft die drei anderen Schauspielerinnen zusammen weggegangen sind und sie ein bisschen außen vor war und dann gesagt hat, ich will mit dem Ganzen nicht mehr so viel zu tun haben irgendwann.
Oh Mann, also gar nicht im Sinne der Serie eigentlich.
Nee. Das wurde auch witziger.
Das waren jetzt schon vier Fragen.
Das war ein Kommentar. Das war Punkt, Punkt, Punkt am Ende.
Ja.
Danke schon mal bis hierhin, Judith.
Dann darf ich euch rausbitten. Ja. Vielen Dank für diese Runde. Und dann kommen Ralf und Silke rein. Ralf, ich übergebe an dich.
Ach, vielen Dank. Also, du hast 120 Sekunden Zeit mit folgender Aufgabe. Charakterisiere die vier Hauptfiguren in Sex and the City und erzähl mir, was sie verbindet. Die Kurzversion wäre ganz nett, weil sonst bleibt das alles gar nicht bei mir hängen. Aber so viele Details wie möglich.
Die 120-Sekunden-Version.
Erzähl mir einfach alles, was dir einfällt. Bist du bereit?
Auf jeden Fall.
Okay, ready, Nerd, go.
Also, die vier Hauptcharaktere bei Sex and the City sind Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs, Samantha Jones und Charlotte York. Und die vier verbindet zum einen eine tiefe Freundschaft. Und das wird sich zum Glück auch durch die gesamten 6 Staffeln dieser Serie immer wieder bewähren, dass es wirklich 4 beste Freundinnen sind. In der allerersten Folge schon bekommen wir so eine Art kleine Mini-Charakterisierung, damit wir als ZuschauerInnen verstehen,
welche dieser vier Freundinnen für welche Einstellung zum Thema Sex und Männer steht. Das ist ganz clever gemacht. Sie sitzen gemeinsam da das erste Mal beim Essen zusammen. Das ist auch so ein wiederkehrendes Element, die Essensdates der Freundinnen. An diesem Tag feiern sie einen Geburtstag. Ich glaube, es ist Mirandas Geburtstag. Ich will mich nicht festlegen. Und da geht es um das Thema Sex wie ein Mann haben, was in dieser Woche das Thema der Kolumne ist, die Carrie schreiben soll. Und anhand der Reaktion auf dieses Thema erkennt man schon so die vier, ja, Typen der Freundinnen. Also Charlotte fragt ganz unschuldig, was heißt das denn? Heißt das Sex mit einem Dildo haben oder was soll das bedeuten? Samantha sagt, ach Mäuschen, nein, das bedeutet Sex ohne Gefühle zu haben. Und Miranda sagt, Männer sind eh für nichts nötig, weder für Beziehung noch für Sex, ich brauche keinen Mann. Und ja, Carrie sagt dann so, ach, sind wir wirklich schon so zynisch, wo bleibt denn die Romantik? Das sind so die vier Positionen der Freundinnen, was Männer anbelangt, die sich im Laufe der Serie immer wieder herauskristallisieren werden und in dieser ersten Szene ja ganz gut auf den Punkt gebracht werden. Und damit wird dann natürlich im Laufe der Serie auch gespielt. Also Charlotte wird so ein bisschen als das Naivchen dargestellt, die dann auch mit verschiedenen sexuellen Herausforderungen überfordert ist. Also wenn zum Beispiel ein Mann von ihr Oralsex möchte und sie... Werde ich wirklich beim Wort Oralsex abgebrochen?
Ja, super. Das hast du sehr gut getimt.
Wirklich hervorragend gemacht.
Nun gut, folgt mir für mehr.
Wow, das war mir gar nicht so klar, dass die so fein definiert sind, die Charaktere.
Darf ich jetzt noch weiterreden oder ist meine Zeit jetzt...
Ralf darf jetzt drei Fragen stellen.
Ach so, okay, gut, dann warte ich auf eine Frage.
Was möchtest du noch sagen?
Ich finde, dass die vier Freundinnen in einer Serie das abbilden, wofür die Disney-Prinzessinnen Jahrzehnte gebraucht haben. Weil bei den Disney-Prinzessinnen gibt es so eine Entwicklung von Schneewittchen, Dornröschen, deren einziges Lebensziel es ist, einen Mann zu heiraten. Völlig egal was. Du musst halt heiraten und darum geht es. Das ist Charlotte. Charlotte will heiraten um jeden Preis. Und dann entwickeln sich die Disney-Prinzessinnen mit Ariel und die Schöne und das Biest, also Belle, die halt sagen, so ja, Männer ja, aber schon irgendwie nach unseren Bedingungen. Und ich möchte den Mann heiraten, den ich liebe. Das ist dann mehr so Miranda vielleicht und Carrie. Und dann gibt es halt die ganz neuen Disney-Prinzessinnen, bei denen Männer keine Rolle mehr spielen, die, wenn überhaupt, nur unterstützende Elemente sind. Das wäre dann Samantha und in manchen Teilen Miranda. Also die haben es irgendwie geschafft, mit diesen vier Freundinnen so ein bisschen die Evolution der Disney-Prinzessinnen darzustellen. Das finde ich ganz faszinierend, muss
Lustig.
Ich sagen.
Haben die auch Prinzen? Also, um das zu konkretisieren, wechseln alle vier ständig ihre Männer oder gibt es da eine Konstanz?
Das ist eine tolle Frage. Die finde ich richtig gut. Sie haben Prinzen und jede in ihrem Tempo, was zu diesen Charakterisierungen passt. Also bei Carrie wird dir ja sicherlich auch schon mal Mr. Big ein Begriff gewesen sein. Und das ist aber nicht der einzige Prinz, passt bei ihm gar nicht so sehr, sondern sie hat auch noch einen zweiten Mann, der mit ihm in Konkurrenz steht, das ist Aiden. Und so ist es bei allen vier Freundinnen, dass sie halt schon Prinzen, Männer haben, die eine besondere Rolle spielen. Und trotzdem würde die Serie nicht Sex in the City heißen, wenn sie nicht wechselnde Partner auch haben, die immer wieder auftauchen, dann, wenn sie gerade Single sind oder ihre Prinzen betrügen, auch Teil der Geschichte. Und die Anzahl der Prinzen oder der Männer der vier Freundinnen ist wirklich stark in Abhängigkeit zu dem, was ich dir gerade erzählt habe. Also Samantha ist, ich würde sagen, promiskuitiv und sucht sich halt wirklich regelmäßig einen neuen Mann, ist dafür laut eigener Aussage auch in New York bekannt. Und Charlotte ist natürlich zurückhaltender und sehr viel wählerischer, aber nimmt trotzdem mal einen Mann mit zu sich nach Hause, aber halt immer aus einem anderen Motiv heraus, weil sie auf der Suche nach dem einen ist. Und Samantha nimmt sich halt einen Mann nach dem anderen mit nach Hause. Das heißt, ja, viele Männer und jede so im Bereich dessen, was zu ihr passt.
Reden die nur über Männer und Mode oder gibt's noch andere Themen?
Sie reden viel über ihr Liebesleben, aber auf keinen Fall ausschließlich, weil das, was sie verbindet, ist wirklich diese tiefe Freundschaft unter vier Frauen, die auch jede Eskapade übersteht und vor allem die Tatsache übersteht, dass sie sich ja in vielen Dingen gar nicht einig sind. Also wenn du an einem Ende der Skala Samantha hast und am anderen Ende der Skala Charlotte hast, dann ist ja auch klar, dass sie von vielen Dingen, zum Beispiel vom Heiraten, ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Aber das ist etwas, was ihre Freundschaft halt immer überwindet. Und deswegen schaffen die vier es auch, über wirklich wichtige Themen zu sprechen. Ja, bei ihren wiederkehrenden Treffen, meistens um einen Tisch mit entweder etwas zu essen oder etwas zu trinken, geht es oft um die Männer in ihrem Leben. Es gibt auch eine Folge, da steht Miranda auf und ist wirklich sauer und sagt, können wir über nichts anderes reden als über Kerle? Können wir einmal darüber reden, was wir vier im Leben wollen, und zischt dann ab? Und das tun sie dann aber auch. Also es gibt eine Szene, in der Miranda so zwischen Tür und Angel den anderen fast schon beichtet, dass sie ihrem langjährigen Prinzen, ihrem Freund Steve, einen Antrag gemacht hat, weil sie ihn jetzt doch heiraten möchte. Es gibt auch, es ist sogar dieselbe Folge, eine Szene, in der Samantha ihren Freundinnen sagt, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist und dann die Reaktion ihrer Freundin darauf hat. Also es gibt wirklich die ganze Bandbreite an Themen, die da besprochen und diskutiert wird, von mein Freund möchte Oralsex und ich nicht, bis zu ich möchte heiraten, wann finde ich endlich den richtigen, und ich habe Angst um mein Leben, ich habe eine tödliche Diagnose bekommen. Und
ist das so Sitcom-mäßig?
Stopp, du hast schon drei Fragen gestellt.
Was? Nee.
Ja, doch, du hast drei Fragen gestellt.
Echt? Was für drei Fragen habe ich denn gestellt?
Also ich habe auch nur zwei gehört.
Du hast erst gesagt, was wolltest du mir erzählen? Dann hat sie erzählt, dann hast du die zweite Frage gestellt und jetzt war gerade die dritte Frage, die beantwortet wurde.
Schiebung.
Du hast drei Fragen gestellt, es tut mir leid. Das Fragenzählen nehmen wir in der nächsten,
ist in Ordnung,
in der nächsten Sendung durch. Aber vielen Dank, Silke. Und die ersten Drinks sind leer, die Deadline ist erreicht. Das war's mit Runde 1. Und nach diesem spannenden Einblick geht es jetzt auch noch spannender weiter, nämlich mit unserer Runde 2, das Lieblingsding.
Runde 2, das Lieblingsding.
So, wir kommen zum Lieblingsding unserer Nerds. Das klingt jetzt natürlich sehr gemütlich, so wie eine Beziehung, bei der man nicht mehr Hals über Kopf verknallt ist und sich schon ein bisschen besser kennt und einen Sonntag gemeinsam auf der Couch verbringen kann und seine Lieblingsserie binget. Deswegen bleiben wir alle zusammen im Studio und machen eine offene Runde, und es geht jetzt folgendermaßen. Ihr erzählt uns euer Lieblingsding oder euren Favorite Fact oder was auch immer aus Sex and the City, und um davon zu erzählen, habt ihr jeweils 90 Sekunden Zeit. Es wird drei Rückfragen geben, allerdings von beiden zusammen. Und in dem Fall fangen wir jetzt an mit Team Ralf.
Vielen Dank. Da freue ich mich immer total drauf, weil das ist genau so der Punkt, wo ich dann erfahre, okay, was ist jenseits der Charaktere und der Geschichten so das, was das so besonders macht, so eine Serie. Und deshalb, liebe Silke, was ist deine allerliebste Sache bei Sex in the City? 90 Sekunden.
Also im Grunde habe ich gerade schon in der ersten Runde sehr viel über mein Lieblingsding gesprochen, und das sind die wiederkehrenden Essensdates der vier Mädchen. Es gibt in der gesamten Serie keine Folge, wo die vier Mädels sich nicht einmal irgendwie zusammensetzen, zusammenkommen, außer, nein, Moment, fast keine Folge, wo die vier nicht zusammenkommen und es schaffen, sich über ihren Alltag, über ihre Probleme auszutauschen. Und das Ganze, damit es nicht so eintönig wird, ist so ein bisschen aufgelockert dadurch, dass ja Samantha ist eine PR-Beraterin und macht ganz viel Personality-PR, aber auch so Venue- und Location-PR. Und betreut immer die Neueröffnung von den faszinierendsten Locations. Also einmal treffen sie sich zu einem ihrer Dates dann plötzlich in so einem SM-Club zum Beispiel. Oder sie treffen sich in einem Restaurant, das heißt Raw, da werden nur rohe Speisen serviert. Also es ist immer in so einem neuen Setting, dass man erstmal anfängt zu staunen, wo sind wir eigentlich jetzt hier gelandet? Und dann wird aber sofort klar, wenn die vier Mädels zusammensitzen, das ist wie so ein Ritual, bei dem jede weiß, jetzt kann ich mein Herz ausschütten und ich bekomme drei Meinungen, die ehrlich sind. Nicht immer das, was ich hören will, aber das, was mir halt hilft in diesem Moment. Und was ja auch so der Ratgeber ist, was man jeder Familie sagt, schafft Rituale, wo eure Kinder anfangen, vom Tag zu erzählen, sei es irgendwie beim Zu-Bett-Gehen oder beim Abendessen. Wenn ihr so einen sicheren Safe Space schafft, dann wird erzählt. Und das sind die Essensdates der Mädels.
Genau, schafft Cosmopolitan-Möglichkeiten für die Kinder.
So, mein Erziehungsritual zu Hause.
Ich habe mich gerade direkt gefragt, gibt es bei den Vieren denn dann auch irgendwelche Unverträglichkeiten, kulinarische Vorlieben oder Spleens?
Das finde ich eine spannende Frage. So meinst du was wie Laktoseintoleranz oder Glutenunverträglichkeit?
Oder dass eine immer nicht mit Messer und Gabel essen will oder keine Ahnung, so witzige Trivia über deren Essverhalten.
Ja,
weiß ich nicht.
Also ich liebe die Frage und ich würde so gerne darauf was antworten, aber mir fällt gerade wirklich nichts ein. Was aber vielleicht ein bisschen in die Richtung geht, ist, dass Charlotte immer diejenige ist, wenn die Gesprächsthemen ihr zu pikant und zu explizit werden. Es gibt eine Folge, da will sie über ihre Hochzeit reden und dann geht es plötzlich halt wieder um Sex und dann sagt sie, aber wir reden doch jetzt über 1400 Hochzeitskleider hier in dieser Zeitschrift und ich habe erst 600 davon angeguckt und jetzt hören wir mal auf, über Sex zu reden. Also das ist so vielleicht das Einzige, wo ich sage, das ist so ihr Spleen, dass sie sagt, wir beim Essen müssen wir auch nicht immer zu detailliert werden. Aber was jetzt Lebensmittel anbelangt, weiß ich nicht.
Noch eine Frage. Du hast gesagt, die unterhalten sich und die reden immer so viel miteinander. Gibt es auch Folgen, wo die sich ja komplett zerstreiten oder wo die überhaupt nicht damit einverstanden sind, was die andere jetzt sagt oder meint, sodass die eben nicht so dieses Sitcom-mäßige haben, wo der Anfang genauso ist wie das Ende und es geht alles von vorne los, sondern gibt es da auch so eine Entwicklung, dass die einfach sagen, so 5 Folgen haben sich jetzt nicht miteinander geredet, irgendwelche 2 Charaktere oder so?
Ja, 5 Folgen weiß ich nicht, aber es gibt natürlich auch einfach bedingt durch ihre verschiedenen Charaktere gibt es häufiger Auseinandersetzungen und Streitigkeiten, die aber immer wieder in einer Versöhnung enden. Aber es gibt auch Situationen, wo eine vom Essenstisch aufsteht und den Raum verlässt und sagt so, dass mir reicht's jetzt hier. Es gibt auch eine relativ schwierige Geschichte in dem Moment, wo Miranda ungewollt schwanger ist und Charlotte gerne schwanger werden möchte und es nicht funktioniert. Das wird dann logischerweise auch einmal zu einer schwierigeren Situation. Aber sie schaffen es doch immer, sich wieder zu versöhnen. Und ich probiere jetzt, mich zu erinnern, ob sie einmal, aber 5 Folgen hält keinen Streit stand.
Nein, es war nur so eine Zahl.
Genau.
Ich will nicht weiter noch zu absurde Essensfragen stellen.
Okay.
Aber dann, weil wir haben jetzt noch gar nicht über die Männer gesprochen, darf denn jemals mal ein Mann mit zum Essen?
Ja, also pass auf.
Da kenne ich Folgen.
Also, es ist natürlich so, dass die Mädels über andere Themen sprechen, wenn keine Männer mit dabei sind. Aber das heißt jetzt nicht, dass jede Szene, die an einem Tisch spielt, immer nur diese 4 Mädchen zeigt, sondern die sind in jeder Konstellation sind sie unterwegs. Es gibt 2 homosexuelle Charaktere in der Serie, die sehr eng mit den 4 befreundet sind, die dann natürlich mal dabei sind. Es sind aber auch manchmal Männer mit dabei. Ganz große Szene, als Big dann das erste Mal tatsächlich zum gemeinsamen Essen mit den 4 Freundinnen erscheint und Miranda dadurch auch so ein bisschen ihren Glauben an die Liebe wiederfindet, weil sie die ganze Zeit sagt, der kommt eh nicht und dann kommt er endlich. Also als wäre es eine große Leistung, das zu schaffen. Und Miranda findet tatsächlich in dem Moment dann ihr den Glauben an die Liebe wieder. Aber natürlich sind das dann andere Gesprächsthemen.
Das war jetzt die letzte Frage.
Das war die letzte Frage, das stimmt. Und damit kommen wir zu Team Eva.
Ja, Judith, jetzt bist du dran und ich bin schon ganz gespannt, weil das hat Ralf eben schon beschrieben. Wir lieben diese Runde, weil da auch oft so unterschiedliche Themen auf einmal aufploppen. Was ist denn deine allerliebste Sache an Sex and the City?
Ja, das war sehr schwer zu entscheiden. Ich habe aber dann mich entschieden für Freundschaft. Denn ich bin der Meinung, darum geht's in der ganzen Serie in erster Linie und gar nicht in erster Linie um Männer und Dating und Beziehungen, weil diese 4 Freundinnen sind einfach immer füreinander da, durch dick und dünn. Also zum Beispiel bekommt Carrie, als sie eine Anzahlung für ihre Wohnung leisten muss, gibt Charlotte ihr ihren Verlobungsring aus der gescheiterten Ehe und sagt, hier, nimm den und das ist für deine wichtige Zukunft. Für mich ist es nur die Vergangenheit. Und Carrie ist zum Beispiel auch der Notfallkontakt von Miranda. Und die sitzt dann beim Arzt und sagt, ja, meine Eltern, die wohnen in Pennsylvania, die mag ich nicht und du bist meine Familie. Ne? Und die Charlotte, die drückt es auch sogar einmal so aus und sagt, vielleicht sind wir unsere Seelenverwandten. Und Männer können dann einfach nur die netten Wegbegleiter sein, mit denen wir eine gute Zeit haben. Also die 4 sind halt wirklich immer füreinander da und kritisieren sich aber auch. Also sie urteilen relativ selten, sie sind aber füreinander da, sie hören sich zu und sind einfach einfach wirklich, würden sich nie im Stich lassen. Also Carrie begleitet auch Miranda zu dem Schwangerschaftsabbruch bei der ungewollten Schwangerschaft, die du schon erwähnt hast, der ja dann nicht stattfindet und ist dann wiederum dabei, als sie das Kind bekommt. Also es ist nicht irgendein Mann dabei, ne, sondern Carrie ist dabei bei dieser Geburt. Und das Spannende daran, finde ich, ist, dass wir wirklich Einblick kriegen in diesen Raum zwischen Frauen, der entsteht. Der ja auch generell so in Serien und Filmen ganz oft ausgespart wird. Und das war leider das Signal. Ich habe es so leise gemacht, ich habe es nicht gut. Aber vielleicht ist es auch besser so.
Völlig okay.
Ja.
Wenn die Freundschaften so das hauptbestimmende Element ist, was passiert denn dann da eigentlich in der Serie?
Ja, also es ist interessant. Also die Plots, die handeln ganz oft von Männern und den Beziehungen und den Dates und den Sachen, die da passieren. Was ich meine, ist halt so dieses Grundgerüst, weil wir sehen immer genau, was du ja beschrieben hast. Wir sehen immer, wie die sich austauschen, wie die sich anrufen und wie die sich ja über ihre Probleme miteinander verständigen und dabei unterstützen. Und die Geschichten mit den Männern, was ja auch ernste Beziehungen sind mitunter, die sind irgendwie, ich will nicht sagen, die stehen am Rande, das tun sie nämlich nicht. Die sind oft das Zentrum des Plots, aber ohne die Freundschaft wäre das Gefüge gar nicht da.
Ich habe jetzt, also ich denke so, jetzt gehen wir doch mal rein in eine dieser Beziehungskisten und kann mich fast gar nicht entscheiden, aber mich interessiert jetzt schon sehr, warum Miranda ein Kind nicht bekommen wollte und dann aber doch nicht diesen Abbruch gemacht hat. Kannst du da mal ein bisschen reingehen?
Ja, das ist also eine ganz tolle, so kraftvolle Geschichte, finde ich. Die ist halt total, also man würde sie Karrierefrau nennen, was auch immer das sein soll. Also sie ist Anwältin, sie ist kurz davor, Partnerin in der Kanzlei zu werden. Und sie ist Mitte 30. Sie hat auch erst kurz vorher erfahren von ihrer Frauenärztin, dass ihr einer Eierstock nicht funktioniert. Sie sagt, bespricht es halt mit Carrie und sagt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Mutter werden will, aber jetzt gerade ist es irgendwie so auf dem Tisch, vielleicht ist das meine einzige Chance. So. Mhm. Und geht sogar zu diesem Termin hin, zu diesem Abbruch und Carrie ist da auch bei ihr und sagt so, du, ne, wenn du unsicher bist, so, wir können noch wieder gehen. Und sie sagt so, nee, ich gehe. Und dann am Ende löst sich aber auch so, sie hat es doch nicht gemacht, hat sich dafür entschieden, was für sie eine total lebensverändernde Entscheidung war. Wobei ich das auch, also das sehe ich wirklich so aus Storyteller-Perspektive, habe ich das Gefühl, da sollte auch so ein bisschen so Choice-Feminism auch einfach dargestellt werden, die Möglichkeit zu wählen. Und gleichzeitig auch eine Mutter zu zeigen, die nicht einfach so voller Glücksgefühle ist und ja, endlich bin ich schwanger und das wollte ich schon immer, so wie es für Charlotte eigentlich war, die ja den unerfüllten Kinderwunsch hatte, sondern für sie war das immer ein Thema, das einfach facettenreicher war. Und auch als sie dann Mutter geworden ist sie nicht auf einmal plötzlich eine Natur-Herzblutmutter, sondern sie struggelt damit so und auch mit ihrer Rolle als Anwältin und ihren Freundinnen und wie sie das ganze neue Leben unter einen Hut bekommt.
Ist eigentlich die Art und Weise, wie die sozusagen ihr Leben führen und auch ihre Entscheidungen treffen, sind die so Role Models oder sind das eher so, nehmen dir die nicht zum Beispiel? Also,
ja, für wen?
Für dich jetzt.
Also worin sie, finde ich, schon Vorbilder sind, ist, dass sie wirklich als Frauen Mitte 30, die viel Single sind oder in Beziehungskonstellationen, wirklich ganz offen, zumindest alle außer Charlotte, anzweifeln, so ist dieses ganze Partnerschaftsding, ist das was für uns? Fühlen wir uns darin frei? Ist das unsere freie Entscheidung oder wurden wir einfach nur gebrainwashed, dass wir denken, wir wollen, sollten das wollen? Und dann würde ich sagen, ist jeder der Charaktere für was anderes Vorbild. Also Samantha natürlich ist so das, was den meisten Leuten als erstes einfällt, mit ihrer offenen Sexualität, für die sie auch einfach einsteht und auch mehrmals sagt, ich lasse mich hier nicht dafür verurteilen, so lebe ich mein Leben. Auf der anderen Seite aber auch Charlotte, die ja häufig abgestempelt wird als so eine Naive, so die einfach nur Mann und Kinder will und ne, gibt ihren Job auf, einfach um Mutter zu werden. Aber die in meinen Augen die Person ist mit den allerklarsten Grenzen für einen eigenen Schutz. Also immer wenn Charlotte in eine Situation kommt, wo sie sich nicht wohlfühlt oder wo sie was machen soll, was sie nicht machen will, dann geht sie weg von der, sie zieht so klare Grenzen und da ist sie totales Vorbild. Aber alle von denen greifen natürlich auch mal ins Klo so, und machen was, wo man dann sie beim Scheitern beobachten kann. Aber das ist vielleicht auch der Reiz, so sich das anzuschauen.
So, also die Runde ging ja schneller vorbei als die meisten von Samanthas Affären. deswegen würde ich sagen, wir ziehen jetzt weiter und kommen zur letzten Runde, nämlich zur Runde 3. Wie Nerd bist du wirklich?
Runde 3. Wie Nerd bist du wirklich?
Also, und in Runde 3 müsst ihr unsere Nerds nochmal einen klaren Kopf beweisen und eine zentrale Geschichte oder ein zentrales Thema aus dem Fandom erklären. Auch hier müssen wir wieder im Wechsel spielen sozusagen. Ihr habt 90 Sekunden Zeit, um uns diese zentrale Story zu erklären. Ihr bekommt gleich das Thema, das wird euch von euren Nerds gesagt. Und zum Schluss kommen wir dann wieder alle zusammen und dann gibt es 3 Fragen pro Team. Das bedeutet, wir starten mit Team Eva und Silke muss rausgehen.
Jetzt ist Silke draußen und wir müssen hier liefern, unsere Zeit bestens nutzen, Judith. Ich bin bereit, glaube ich. Ich hoffe, du auch. Erzähle uns alles über die Beziehung von Carrie und Mr. Big und wie sie sich im Laufe der Serie entwickelt hat.
Okay. Also, Mr. Big ist John James Preston. Das ist ein New Yorker Finanzier, Geschäftsmann. Und der wird witzigerweise als erstes von Samantha Jones angemacht. Die lässt er aber abblitzen und Carrie lernt ihn dann später kennen. Und er ist ihr absolutes Kryptonit. Also sie ist ihm total verfallen. Er ist das alte New York. Also er trägt Anzüge, er hat Plattenspiele, er raucht Zigarren. Er ist auch älter als sie, ungefähr 13, 14 Jahre älter. Also sie haben mehrere Zyklen in ihrer Beziehung. Die erste ist in Staffel 1 und da hält er sie am langen Arm. Sie läuft hinter ihm her, er gibt ihr aber eigentlich keine emotionale Verfügbarkeit. Und am Ende trennen sie sich dann auch deswegen, weil sie sagt, bitte sag mir, dass ich die eine bin. Sie will aber eigentlich mal emotionales Feedback und das kann er ihr nicht sagen. Dann haben sie die erste Trennung. Sie trennen sich auch nochmal in Staffel 2, im Grunde aus einem ähnlichen Grund. Sie fangen nämlich wieder an zu daten und irgendwann sagt er dann, ja, ich gehe jetzt beruflich nach Paris. Und sie war nicht so richtig Faktor in seiner Entscheidung und deswegen sitzt sie dann wieder heartbroken zu Hause. Und er kommt dann zurück mit einer Freundin, die in ihren 20ern ist. Natascha heißt sie. Und heiratet diese junge Frau auch, obwohl er ihr damals gesagt hat, er würde nicht nochmal heiraten. Das ist nämlich schon seine zweite Ehe. Es ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall ändert sich die Beziehung insofern, dass er dann irgendwann am Ende, nachdem die beiden noch eine Affäre haben, also als Carrie in einer super stabilen, glücklichen Beziehung ist, drängt er sie in meinen Augen so ein bisschen in eine Affäre rein. Und danach heiraten sie.
Okay.
Ganz am Schluss. Wow. Also nicht nach der Affäre, aber zum Schluss heiraten sie.
Also zum Serienschluss.
Im Film, im ersten Film. Nachdem er sie ja vorm Altar noch stehen lässt. Mensch, 90 Sekunden sind aber auch...
Da hast du aber richtig viel reingepackt.
Oh, wow. Krass.
Ich bin hier am Aufschreiben noch. Ich ratter noch.
Schreib du mal in Ruhe auf. Mit wem war Carrie zusammen, als Big plötzlich dann Interesse hatte?
Mit dem Schreiner, Aiden Shaw, Schreiner-Designer. Das war eine Beziehung nach ihm und er wurde so ein bisschen porträtiert, so als das Gegenteil von ihm. Er ist nahbar, er hat Holzfällerhemden an, er macht Handwerk und er ist so der Good Guy. Und ist er es auch tatsächlich so ein bisschen? Die sind eben im ersten Part ihrer Beziehung, als Big zurückkommt und ihr im Grunde plötzlich alles sagt und alles gibt, was er während der Beziehung nicht konnte. Also plötzlich sagt er ihr, ich will dich und ich liebe dich. Also das ist eigentlich eine schwierige Szene, weil er bedrängt sie eigentlich ein bisschen in einem Aufzug, wo sie ihn auch wegstößt. Aber er macht es immer wieder, bis sie nachgibt, könnte man jetzt sagen. Und dann beginnt eben diese Affäre, die Carrie aber von Tag 1 an total mitnimmt. Also sie hat ein furchtbar schlechtes Gewissen und gesteht sie auch Aiden dann, weil sie es ihm nicht verheimlichen möchte.
Das ist Big also voll das Arschloch eigentlich.
Da gibt es verschiedene Meinungen. Ich bin nicht sein Fan.
Wie stehen denn die 3 Freundinnen zu Mr. Big?
Ja, die sind auch nicht unbedingt sein Fan. Also den meisten Teil der Serie sind die alle sehr kritisch und beobachten halt natürlich, wie ihre Freundin da durch den Reißwolf genommen wird von diesem Mann, der sie einfach nicht richtig gut behandelt. Und die sprechen diese Kritik auch laut aus und sagen, du, wenn er kommt, dann auf einmal wirst du unsicher und du bist auf einmal eine ganz andere Person und du rennst ihm da hinterher und er verletzt dich nur die ganze Zeit. Bis auf Charlotte witzigerweise, die glaubt ja immer an die Liebe. Und es ist erst ganz am Ende der 6. Staffel, wo Big Carrie aus Paris abholt und ihr da dann diesen Satz nämlich sagt, du bist die eine Carrie, da sind die 3 Mädels. Genau, da sind die 3 Mädels, dann fahr hin und hol sie zurück, weil sie mit einem anderen Mann in einer Beziehung ist, in Paris lebt. Da scheint sich deren Blickwinkel auf Mr. Big geändert zu haben, aber die meiste Zeit sehen sie ihn als das, was er in meinen Augen auch ist.
Das waren 3 Fragen.
Ich bin auch schon ganz aggressiv hier, wenn du von dem
Oh, ich könnte ewig weiter quatschen mit euch. Ne?
Vielen Dank, Judith, erstmal.
Ja, danke schön.
Wir sind jetzt mal raus und holen Silke rein.
Oh.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Welcome back.
Silke, du bist wieder da. Schön. Ja. Also, deine Zeit ist jetzt gekommen. Du hast 90 Sekunden, genauer gesagt. Und zwar gibt es einen Aspekt, über den wir jetzt alles wissen wollen, was du weißt. Wie ist die Beziehung von Carrie und Mr. Big und wie entwickelt die sich im Lauf der Zeit und im Lauf der Serie?
Meine ganz persönliche Meinung ist ja, dass die Beziehung von Carrie und Big überhaupt nicht das schöne Happy End darstellt, das uns die Serie am Ende verkauft. Denn ich finde die Beziehung relativ toxisch, um schon mal meine Meinung vorab abzugeben. Die beiden treffen sich zufällig in der allerersten Folge und wie ich gerade schon gespoilert habe, bis zur letzten Folge der sechsten Staffel wird Mr. Big auch Thema sein und auch in den Kinofilmen. Sie begegnen sich zufällig, daraus werden Dates und dann verlieben sie sich, ist vielleicht ein wenig zu romantisiert. Sie landen erst einmal in der Kiste und dann wird daraus eigentlich so ein On-Off-Ding, das meiner Meinung nach beiden nicht gut tut, weil er, wie schon der Name sagt, Mr. Big von Carrie auf so ein Podest gestellt wird. Eigentlich möchte auch Samantha ihn übrigens als erstes flachlegen, wenn ich das so sagen darf, weil sie sagt, das ist der neue Trump. Also das ist der Top-Junggeselle hier in New York und den kralle ich mir jetzt. Und dann probiert Samantha ihn anzubaggern und landet nicht bei ihm. Carrie tut es dann und tut sich selbst eigentlich immer wieder weh, weil sie ganz viel von ihm erwartet, wo er von vornherein sagt, ich kann das nur nach meinem Tempo und ich kann dir keine Dinge irgendwie versprechen, die ich nicht halten kann. Und sie ist dann trotzdem enttäuscht, obwohl er nur das tut, was er von vornherein sagt. Zum Beispiel findet sie raus, dass er sonntags immer mit seiner Mutter in die Kirche geht und möchte dann mit und geht dann heimlich, weil er sagt, komm nicht. Oh Mann, das war zu wenig Zeit. Also ihr seid jetzt ungefähr in Staffel 2.
Immerhin nicht auf Oralsex geendet.
Ja, was? Ein Glück. Das war alles, was ich erreichen wollte in dieser Runde.
Das hast du nicht mitbekommen, sei froh.
Ja, wieso? Lass doch da mal reingehen. Was habe ich da verpasst? Frage ich.
Ach so, beim Thema Oralsex. Ja. Das war eine sprachliche Finesse von mir in der ersten Runde, dass ich etwas zusammenfassen wollte und tatsächlich in dem Moment, wo der Buzzer kam, das Wort Oralsex das letzte war, was ich sagte. Das hat aber jetzt leider nichts mit Big und Carrie zu tun.
Guck mal, da haben die beiden mich hier aufs Glatteis geführt.
Haben sie die erste Frage
Insider.
Weg.
Ja, ganz toll. So, und so viel zum Thema Verzeihen, Nils Bokelberg.
Wenn du das so sagst, dass Mr. Big von vornherein sagt, das ist das, was ich machen kann und das nicht, dann ist er vielleicht gar nicht so das Arsch, oder? Dann ist er doch relativ ehrlich, oder habe ich das falsch verstanden?
Guter Punkt, dass du probierst, den Mann zu verteidigen.
Nur um das klarzukriegen.
Ja, dann muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Ja, das Beispiel zeigt sehr gut, wo Carrie sich selbst im Weg steht. Ich würde auch sagen, sie ist die eigentliche Antagonistin. Sie ist ihr eigenes größtes Problem, weil sie immer etwas einfordern möchte, haben möchte, was einfach noch nicht da ist, was vielleicht manchmal auch einfach ein wenig mehr Zeit bräuchte. Er sagt zum Beispiel, dass er beruflich nach Paris muss und wie sich herausstellt, länger. Und sie ist vollkommen entsetzt, dass er das nicht mit ihr bespricht, dass sie kein Faktor in ihrem Leben ist, dass er das irgendwie mit ihr teilt und macht Hals über Kopf dann mit ihm Schluss, weil sie halt so enttäuscht davon ist. Es stellt sich heraus, wie er auch von Anfang an gesagt hat, ich weiß doch noch gar nicht, ob das was wird, dieses Paris-Ding. Lass mich doch erst mal schauen. Und es stellt sich dann auch heraus, das Paris-Ding ist irgendwie geplatzt und es wäre alles kein Problem. Also sie legt sich da manchmal selbst so Steine in den Weg. Das heißt, da hast du recht, da ist er ehrlich. Er geht dann zu einem späteren Zeitpunkt doch noch nach Paris, als sie getrennt sind, lernt eine Frau kennen, die er heiratet, Natascha heißt die, und betrügt Natascha mit Carrie. Insofern ist er jetzt nicht der Mann, wo ich sagen würde, oh, toller, ehrlicher Charakter, der sich immer an das hält, was er tut, sondern er ist schon derjenige, der Dinge gerne haben möchte nach seinen Regeln. Und in dem Moment, wo das dann nicht so klappt, wie er das gerne einfach hätte, sondern ja, dann vielleicht auch den Rückzieher macht in dem Moment.
Gibt's denn umgekehrt einen Mann, wo du sagen würdest in der Serie, der ist nicht toxisch, sondern den findest du richtig gut?
Ich bin froh, dass du fragst. Ich habe sogar zwei Männer, die ich in diesem Atemzug nennen möchte. Einmal so gesehen das Gegenstück zu Mr. Big, das ist Aiden, den Carrie kennenlernt. Es gibt so ein ganz schönes Element in der Serie. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich der Meinung bin, dass Carrie eigentlich die Böse sich selbst gegenüber ist. Und Carrie ist auch der einzige Hauptcharakter, der immer raucht. Und es wird so ein bisschen als was Böses dargestellt. Und wenn sie dann gemeinsam mit Mr. Big die Affäre beginnt, als er eigentlich schon verheiratet ist, dann raucht sie auch wieder, obwohl sie es sich schon abgewöhnt hatte für, und jetzt komme ich zu dem guten Mann, für Aiden, der nämlich sagt, ich kann nur mit dir zusammen sein, wenn du dir für mich das Rauchen abgewöhnst. Mhm. Und das so als Symbol dessen, dass das ein guter Mann ist, ist natürlich jetzt sehr vereinfacht heruntergebrochen. Ja, also würde ich sagen, mit Aiden wäre sie sehr viel glücklicher geworden. Probiert sie dann übrigens auch später im Spin-off, also in And Just Like That. Klappt leider auch nicht. Und dann gibt es noch Harry, den Scheidungsanwalt von Charlotte, den sie kennenlernt, als sie sich von ihrem ersten Ehemann scheiden lassen möchte, wechselt sie den Scheidungsanwalt, weil sie ihren ersten viel zu sexy und attraktiv findet und sich dann nicht so bitchy zeigen kann, wie sie sein müsste für eine Scheidung, wechselt zu dem in ihren Augen unattraktiveren Scheidungsanwalt und verliebt sich darüber hinaus dann in ihn. Und Harry und Charlotte haben eine so wunderschöne Beziehung. Und Harry ist für Charlotte da und kümmert sich um sie als der unerfüllte Kinderwunsch, den wir heute schon angesprochen haben, bleibt an ihrer Seite und unterstützt sie. Und das wird dann auch belohnt, indem sie dann zum Ende, also in der letzten Folge, erfahren, dass sie ein Kind adoptieren dürfen und ist immer für sie da. Und eigentlich, finde ich, sollte Sex in the City die Liebesgeschichte von Charlotte und Harry sein und nicht von Carrie und Big, weil das ist keine Beziehung, die man sich zum Vorbild nehmen sollte.
Also die Grundlage sind ja die Kolumnen von Candace Bushnell.
Ja.
Und diese ganzen Serienfolgen, sind die von Frauen oder von Männern geschrieben worden? Also haben sozusagen Männer für Frauen geschrieben oder haben da Frauen für Frauen geschrieben? Und wie macht das einen Unterschied?
Ich glaube, das macht einen gewaltigen Unterschied. Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Ich weiß nicht, wer die Drehbücher geschrieben hat. Allerdings basiert vor allem die erste Staffel ja tatsächlich auf diesem Buch, das auch Sex in the City heißt. Und in diesem Buch gibt es einen Mr. Big und der wiederum basiert auf, nagel mich nicht fest, ich glaube, er heißt Ron Galotti. Das ist ein Unternehmer in New York, der, ich meine, GQ oder solche Zeitschriften rausgebracht hat, mit dem die Autorin halt tatsächlich auch ein Verhältnis hatte. Das heißt, Mr. Big hat ein reales Vorbild, nachdem er halt quasi geschrieben wurde. Und was ich aber weiß, ist, dass das mit den weiteren Staffeln sehr stark nachlässt. Also die erste Staffel war halt stark an diesen echten Kolumnen orientiert und danach nicht mehr. Ob das jetzt Männer oder Frauen geschrieben haben, weiß ich leider nicht.
Das war unsere Runde 3. Das bedeutet, jetzt geht's ans Eingemachte.
Das große Finale.
Also bei dieser Geschwindigkeit und der Dating-, Brunch-, Lunch-Dichte im Leben dieser vier Frauen habe ich tatsächlich jetzt das Gefühl, mittendrin zu stecken in dem Lifestyle oder zumindest so nah dran zu sein wie nie zuvor. Man ist die ganze Zeit so ein bisschen aufgekratzt, als hätte man halt zu viel Kaffee oder Cosmopolitans getrunken.
Ja, stell dir einfach vor, wir könnten zur Beruhigung in eine von Charlottes Ausstellungen gehen oder uns von Miranda irgendwas Juristisches erklären lassen.
Das ist deine Vorstellung von Entspannung, Ralf?
Eigentlich mache ich gerne Excel-Tabellen zur Entspannung. Nein, war ein Witz. Ich habe jedenfalls das Gefühl, dass jeder Charakter eigentlich so eine eigene Battle of the Nerds-Folge verdient hätte. Also, falls ich mich nachher doch so flott verabschiede, dann, weil ich einige Episoden eventuell nachsehen möchte.
Hast du etwa, willst du jetzt hier schon vor der Siegerehrung flüchten?
Nein.
Darfst du das was zu befürchten?
Nee. Nils, sag du doch auch mal was, bitte.
Ja, ich bin da. Leute, ich bin da. Pass auf. Also, jetzt komme ich auch endlich mal dazu, Carrie zu zitieren, nämlich, vielleicht sind es unsere Fehler, die unser Schicksal formen. Und eure Fehler werden definitiv das Schicksal eures Punktestandes formen im großen Finale. Zu dem kommen wir jetzt. Und hier sind die Regeln. Jedes Team hat 5 Fragen. Der Nerd muss seinem Teamkapitän oder seinen Teamkapitänin diese Fragen vorlesen. Der Kapitän und die Kapitänin muss dann antworten. Das ist keine nette Unterhaltung, sondern ein flottes Ping-Pong, wenn ich darum bitten darf. Und liebe Silke, lieber Ralf, wir starten mit euch. Das heißt, ihr beide, Eva und Judith, müsstet den Raum nochmal verlassen, weil es ja vielleicht ein paar Fragenüberschneidungen geben kann. Ja. Silke, es wird hart, denn du darfst nicht helfen. Du musst jetzt einfach aushalten, dass Ralf eventuell die Sachen doch nicht alle verstanden hat, die du ihm erklärt hast.
Gib so ein paar Zeichen.
Und da haben wir dir hier jetzt ein paar Fragen vorbereitet. Und dann walte deines Amtes und Ralf, es geht los.
Ich bin ganz sicher, dass du das auf jeden Fall hinbekommst, vor allem die allererste Frage. Wie heißen die vier Hauptfiguren mit Vor- und Nachnamen?
Okay. Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs, Samantha Jones und Charlotte. Moment. Charlotte, ich hab's gleich.
Oh. Du hast es gleich.
Ja, ich hab's gleich.
Es ist im Raum, ich spür's.
Gehst du jetzt schon mit der Zeit los?
Wir fangen doch gerade erst an.
Charlotte. Wenn du es gleich sagst, sag ich, oh ja, natürlich.
Ich weiß.
Ich komme nicht drauf.
Das ist auch für mich nicht leicht.
Ja. In Düsseldorf auf der Kühe hat sich schon mal einer tot überlegt, Ralf.
Ja.
Deswegen müssen wir da jetzt weiterfahren.
Charlotte.
Magst du lösen, Silke?
Charlotte.
Es ist fast wie der Ort, an dem alles spielt, nur ohne New.
York.
Ja.
Ja, natürlich.
Aber du hast ja noch vier Fragen.
Und du hattest drei richtig.
Oh, schlimm.
Das ist gut. So, gut. Nächste Frage, weißt du auch. Wer feiert in Folge 1 Geburtstag?
Carrie?
Aber Ralf.
Wer feiert Geburtstag?
Miranda feiert Geburtstag. Das ist das erste Essensdate, wo die vier zusammensitzen und wo sie so eine kleine Mini-Charakterisierung bekommen. Und es war Mirandas Geburtstag.
Okay. Ja, Pech.
Naja, drei Chancen hast du noch.
Es ist auch fies, weil ich glaube, ich gesagt habe, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Mirandas Geburtstag war. Und
stimmt, das hast du gesagt.
Und das hast du deshalb verständlicherweise nicht abgespeichert.
Deswegen hast du einfach irgendwas anderes gesagt.
So? Also ist der Fehler bei der Redaktion und nicht bei dir, Ralf. So.
Ach, Fehler, das ist doch...
Ach, Fehler.
Bürgerliche Kategorie.
Ja.
So, die dritte Frage. Weißt du auch. Wie heißt der Hauptkonkurrent von Mr. Big?
Aiden.
Fantastisch, das war richtig.
Super.
Frage 4. Wie heißt Mirandas langjähriger Freund?
Stanford.
Ralf. Wir dachten kurzzeitig, das ist richtig. Wir dachten eine halbe Sekunde lang, das ist richtig.
Der langjährige Freund.
Ja. Also, das darf man dann in dem Fall ergänzen.
Okay,
nicht
Moment.
Platonischer
ja,
Freund.
Ja, alles klar. Jetzt weiß ich, wen du meinst. Aber ich komme nicht auf den Namen.
Du hattest es wirklich schon halb. Er heißt Steve. Also,
Steve.
Er fängt fast ähnlich an wie Stanford.
Ich krieg so Prügel.
Von
eine
wem?
Eine Frage hast du ja noch.
Genau. Und das weißt du. Wer ist Harry?
Harry ist der Scheidungsanwalt von Charlotte, den sie dann später heiratet.
Absolut richtig.
Ja.
Das war sehr gut.
Da war doch ein bisschen was dabei.
Bisschen ist was hängen geblieben.
Ja.
Ich dachte, es kommen viel mehr Sexfragen. Es sind ja hauptsächlich City-Fragen gewesen.
Ja, das ist gemein. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht.
So, das aber erstmal müssen die anderen sich ja besser schlagen. Deswegen holen wir die jetzt erstmal wieder rein. Vielen Dank für diese Runde und wir kommen jetzt zu Eva und Judith. Hallo Judith, hallo Eva.
Hallo Nils.
Jetzt geht's um die Wurst. Judith, du wirst Eva jetzt 5 Fragen vorlesen und hoffen, dass Eva heute irgendwas gelernt hat.
Ja.
Walte deines Amtes und wollen wir doch mal sehen, ob bei Eva irgendwas hängen geblieben ist.
Frage 1. Wie heißen die vier Hauptfiguren mit Vor- und Nachnamen?
Carrie Bradshaw. Jetzt, oh Gott, ich komme durcheinander mit den, mit den Schauspielerinnen. Samantha. Ich stelle es kurz zurück.
Ja.
Carrie, Samantha. Sie heißt nicht Kim Cattrall. Dann gibt's noch...
Oh, wie kann ich denn jetzt so versagen? Ich weiß es nicht mehr.
Einmal Charlotte. Charlotte. Ich weiß... Nee, die Nachnamen werde ich nicht mehr finden.
Ah, krass.
Ja. Soll ich die Antworten sagen? Also es ist Carrie Bradshaw, Samantha Jones.
Jones, ich wäre nicht drauf gekommen.
Charlotte York und Miranda Hobbs.
Ach, es tut mir leid, Judith. Ey, okay. So viel haben wir davon geredet, dass ich dachte, das würde ich auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
Okay. Frage 2.
Mhm.
Wie haben sich Carrie und Miranda kennengelernt?
In den 80ern, als Miranda in einer Umkleide geweint hat.
Korrekt.
Ach, gut, okay. Hoffentlich back on track. Wir gucken mal.
Okay. Frage 3 ist, wer will um jeden Preis heiraten?
Samantha, Jones. Nee, warte, sie heißt anders. Jones. Wie heißt sie denn? Die Dunkelhaarige.
Samantha ist die Blonde, die Sexfrau. Oh mein Gott, die Sexfrau.
Charlotte.
Ja.
Charlotte.
Ja. Entschuldigung, um jeden Preis
lass heiraten. Ich noch gelten. Lass
danke.
Ich noch gelten.
Ah, großzügig, Nils.
Sehr gute Leistung.
Meine Güte.
Frage 4. Mhm. Was macht Aiden Shaw beruflich?
Schreiner-Designer.
Ja. Sehr gut. Okay, letzte Frage. Wie heißt Mr. Big mit vollem Namen?
John Preston und dazwischen ist noch was mit J. Jack, John, was mit drei Buchstaben? Nee, John, nicht Jack. John Jones Preston? John Preston. John J. Preston.
J. Preston ist korrekt eigentlich.
J. John Preston. Nee,
ist nicht korrekt. Was? Das ist ja nicht der volle Name. Wir haben nach dem vollen Namen gefragt.
Okay, was ist der volle Name?
Es ist John James Preston.
James.
Ach, come on. Ist das nicht ein halber Punkt?
Nee, es ist leider gar kein Punkt.
Das tut mir leid.
Wir müssen hier korrekt sein.
Das hatte ich noch nie, dass ich bei Namen so... Ja, also. Schlecht, ja, ja gut.
Naja, aber das ist ja, das ja trotzdem ganz gut. Nein, das war ja trotzdem ganz gut. War doch
ja, du freust dich, das jetzt ja gut.
Ganz erfolgreich. Drei Dann Punkte. Holen wir mal die anderen wieder rein. Wir kommen jetzt zur Buzzer-Runde. Wir müssen erstmal natürlich uns von der ordnungsgemäßen Funktion eurer Buzzer überzeugen. Deswegen, Eva, wenn du einmal buzzerst.
Eva.
Funktioniert.
Ralf, würdest du buzzern?
Ja.
Ralf.
So, die Buzzer-Runde bedeutet, wir haben 5 Fragen, die wir aus all den Dingen, die ihr heute gelernt habt, nochmal exerziert haben und die werden jetzt in einer Schnellraterunde gestellt. Wer zuerst buzzert, darf zuerst antworten, dann ist die Antwort hoffentlich richtig und dann gibt es einen Punkt, ganz einfach. Das ist wie jede Buzzer-Runde auf der ganzen Welt funktioniert. Ich hoffe, ihr beide seid bereit. Eva, Ralf, seid ihr am Start?
Ja.
Ich weiß nicht, wie bereit ich heute bin, aber ich gebe mein Bestes.
Okay, hier kommt die erste Frage in der Buzzer-Runde und eure beiden Nerd-Begleiterinnen müssen das jetzt aushalten, dass wie ihr jetzt performt. Also, Frage Nummer 1 für die Buzzer-Runde lautet, was macht Mr. Big sonntags?
Ralf. Eva.
Er geht mit seiner Mutter in die Kirche.
Korrekt. Das
sehr
ist
gut,
richtig.
Sehr gut. Das war aber fast zeitgleich, muss man sagen.
Ja, ja.
Ich habe das kürzere Kabel, deshalb
geht's. Ich glaube auch, du sitzt näher an der Regie. Das wird sein.
Jetzt kommt die nächste Frage. Frage Nummer 2. Wer ist Natascha?
Eva.
Die deutlich jüngere zweite Ehefrau von Mr. Big.
Korrekt.
Fantastisch.
Sehr, sehr gut. Wir kommen zur Frage Nummer 3. Was gibt Charlotte auf, um die Anzahlung auf Carries Wohnung zu zahlen?
Eva.
Ihren Verlobungsring von dem Mann, mit dem sie gar nicht mehr zusammen ist.
Richtig. Sehr gut. Der Punkt geht an Eva. Frage Nummer 4. Wer ist der Notfallkontakt von Miranda?
Eva.
Die gute Freundin Carrie.
Richtig. Und die letzte Frage, Ralf, jetzt nochmal deine Chance, hier richtig abzusagen. Frage Nummer 5. In welcher Staffel fällt der Satz, du bist die eine, Carrie?
Ralf.
In Staffel 6.
Korrekt. Das ist die richtige Antwort. Damit haben wir auch die Buzzer-Runde hinter uns gebracht.
Ja, Zahlenfragen liegen mir einfach sehr.
So, und das bedeutet, wir kommen jetzt zum ersten vorläufigen Punktestand. Danach gehen wir natürlich auch noch ins Fact-Checking. Aber jetzt gucken wir jetzt erstmal den momentanen Punktestand an. Und der sieht folgendermaßen aus. Team Ralf, ihr habt 4 Punkte geholt.
Und das sind gute 4 Punkte.
Sehr, sehr gute.
Ehrenwerte 4 Punkte.
Sehr hart erkämpfte 4 Punkte. Team Eva, ihr habt 6 Punkte geholt.
Ich habe so verkackt bei 2 Fragen in der ersten Runde.
Du,
das war mir wirklich peinlich.
Okay,
deswegen war ich gerade richtig buzzer gestresst. Ich hatte das Gefühl, ich muss was rausholen.
Aber wir alle wissen, jetzt kann sich noch alles drehen, denn jetzt kommt der gefürchtete Faktencheck.
Der Faktencheck.
Jetzt ist die Frage, haben eure Nerds euch alles richtig erzählt oder ist da auch viel gemutmaßt worden oder ist da mal so ein bisschen was behauptet worden, was gar nicht stimmt? Wir haben eine Neuerung hier bei uns bei Battle of the Nerds. Liebe Nerds, wenn ihr jetzt hört, welche Fehler ich von euch vorlese, dann habt ihr jederzeit die Möglichkeit, den Buzzer zu drücken und einen Rettungsring zu werfen. Wenn ihr sagt, ah ja, das habe ich im Eifer des Gefechts falsch gesagt, das will ich kurz korrigieren, dann könnt ihr das machen, den Fehler, den ich euch vorgelesen habe, korrigieren und den Punkt retten. Allerdings sage ich euch vorher nicht, wie viele Fehler ihr gemacht habt. Wenn ihr also zu lange wartet, kann es auch sein, dass der Rettungsring einfach verfällt, weil ich dann schon fertig bin.
Und ich kann auch nur meinen eigenen Fehler korrigieren.
Genau, du kannst nur einen und kannst nur deinen Fehler korrigieren. So, wir fangen an mit Team Eva. Also, Wir haben hier zum Beispiel folgenden Fehler. Es ist nicht irgendein Mann bei der Geburt von Mirandas Kind dabei, sondern Carrie ist dabei.
Der Rettungsring.
Also für die Punkte, aber auch weil es mir auf dem Herzen liegt, Steve, der Vater des Kindes, der ist nicht von Anfang an bei der Geburt dabei.
Ja.
Aber später, also als das Kind dann kommt, ist er da und er weint auch. Und dann sagt Miranda ihm auch, dass das Kind nach seinem Nachnamen benannt werden wird, nämlich Brady.
Also rechtzeitig zum Nabelschnur durchschneiden ist er dann da.
Da war er dann
für
da.
Für den Fun-Part ist er dann da. Ja.
Souverän gerettet, Judith. Ja,
absolut gerettet, das
stark.
Ist korrekt.
Das lag mir auf
das
der Seele,
korrekt.
Leute.
Den Punkt habt ihr euch zurückerobert. Und ansonsten habt ihr keinen Fehler gemacht.
Wow.
Yes!
Geil.
Jetzt kommen wir zu
richtig
Team Ralf.
Gut.
Silke, du hast gesagt, die vier Freundinnen sitzen in allen Folgen zusammen. Hast dich aber dann noch gerettet und hast ein Fast hinterhergeschoben. Deswegen wird das nicht als Fehler gewertet. Ihr habt gar keinen Fehler gemacht.
Hey,
wow,
Silke
so.
Hat keinen Fehler gemacht.
Oh, das ist sehr gut.
Oh. Und ich habe so runtergerasselt.
Nein, alles gut.
Und das bedeutet, wir kommen jetzt zum großen Endpunktstand an dieser Stelle. Team Ralf, ihr habt vor dem Faktencheck durch die Quizfragen 4 Punkte geholt, habt dann im Faktencheck 0 Fehler gemacht, ergo auch keinen Rettungsring gebraucht und seid bei 4 Punkten geblieben. Team Eva, ihr hattet vor dem Faktencheck 6 Punkte, habt dann einen Fehler gehabt, habt einen abgezogen bekommen, aber durch den Rettungsring gerettet, habt dadurch 6 Punkte. Das bedeutet, die Gewinner dieses Spiels, dieser Runde sind Judith
Eva.
Und Eva.
Judith, Eva. Du hast es schon
gemacht.
Herzlichen Glückwunsch.
Du hast es gemacht. Herzlichen Glückwunsch.
In diesem Format lange nicht so geschwitzt wie heute. Das war mir so unangenehm. Oh.
Es war eine sehr knappe Entscheidung. Aber Eva, hier ist der Wanderpokal.
Verdient, sehr verdient.
Hier ist der Wanderpokal. Aber natürlich soll auch Judith nicht leer ausgehen. Und da muss ich mal kurz an den geheimen Schrank gehen. Warte mal.
Der goldene Fun Fact.
Dein Pokal für
wow.
zu Hause.
Danke.
Dein Battle.
Er steht dir sehr gut.
Liebe Judith. Was?
Ich habe gar keine Worte.
Ja.
Also.
Möchtest du irgendwem danken?
Ich danke meiner Mutter, dass sie mich das hat gucken lassen. Ja, nee, das freut mich total. Ich finde das auch toll, dass das Thema hier vorkam in dieser Staffel und ja, dass wir da so in die Tiefe gehen konnten. Das ist, glaube ich, wichtig bei so einer Serie wie Sex in the City, weil man die sonst so oberflächlich betrachtet und dann geht einem viel verloren.
Ich fand auch gerade das, was du am Anfang gesagt hast, dass in welche Richtung die alle Auswirkungen hatte, Gesellschaft geprägt hat, Trends geprägt hat oder wie man auf Liebe und Freundinnenschaft und so guckt, dass das auch total wertvoll sein kann, die Jahrzehnte später nochmal zu schauen und zu reflektieren, was hat sich seitdem getan, was hat das bewirkt oder wie hat es mich auch geprägt. Das ist vielleicht jetzt auch ein schöner Anreiz, sich nochmal neu da reinzugeben.
Und sei es nur, um Battle of the Nerds zu gewinnen.
Ja, Ralf hat jetzt ein paar Hausaufgaben.
Ja, ich werde wohl ein bisschen nochmal nachholen müssen.
Du kannst auch Bradshaw Club hören einfach.
Das ist eine gute Idee.
Aber ich muss sagen, Judith freut sich so sehr. Du dich auch, Eva. Ja. Aber Judith hat sich gerade so schön und ehrlich gefreut. Und ich glaube, dass dieser Pokal einen so tollen Platz bekommen wird, dass ich mich gar nicht wie eine Verliererin fühle. Weil ich freue mich einfach mit. Das ist wirklich schön, dass das so ausgegangen ist.
Ja. Aber ich hätte mich auch ebenso für euch gefreut. Also,
so.
Ja.
Was haben wir uns alle lieb.
Schauen
wir mal, ob wir das in die nächste Folge retten können.
Da bin ich sehr gespannt, Eva. Aber ich glaube, wir haben uns jetzt erstmal so ein paar Cosmopolitans verdient. Also vielleicht auch ohne Alkohol.
Ja, ohne Alkohol würde ich sogar einen mittrinken.
Silke und Judith, also wie geht's euch jetzt nach dieser wilden, wilden Phase?
Also, ich freue mich ehrlich gesagt besonders über die Appreciation, die Sex and the City hier bekommen hat. Und dass wir auch vielleicht auch so mit ein paar Vorurteilen aufräumen konnten, oder?
Ja, ich muss sagen, ich finde das so schön, dass bei mir so ein Nostalgie-Moment gekommen ist, dass ich mich beim Vorbereiten auf heute einfach so darüber gefreut habe, was diese Serie bei mir früher ausgelöst hat. Deswegen kann ich mich da nur anschließen. Wie schön, dass wir das hier machen konnten.
Es war super, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke für euren Einsatz.
Danke für die Einladung.
Danke euch.
Und tschüss.
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 Also ich bleibe dabei. Wie cool wäre das denn, mal mit Samantha, Carrie, Miranda und Charlotte um die Häuser zu ziehen in New York?
Ja, ich glaube, da kann ich aber nicht mehr mithalten. Lass uns lieber noch eine Runde spielen.
Also Ralf, nach diesem Erfolg hier sage ich nichts lieber als das. Ganz schön mutig von dir, dich jetzt hier so forsch in die nächste Folge zu stürzen.
Ich sag immer nach vorne, was war, das war. Und für die nächste Folge, ich sag mal so, Eva, mach mal ein bisschen Platz frei auf deinem Bordcomputer.
Wie kommst du denn jetzt darauf?
Ich gebe nur einen Hinweis. Beam me up, Scotty.
Oh mein Gott. Okay, das war Battle of the Nerds und wir freuen uns, freue ich mich, euch in der nächsten Folge wieder hier zu begrüßen. Und wenn ihr jetzt direkt noch einen anderen richtig guten Podcast hören wollt, haben wir hier eine Empfehlung für euch.
Wenn ihr Lust habt, die queere Community besser kennenzulernen und zu erfahren, über welche Klischees sich Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transpersonen und andere queere Menschen so richtig aufregen und was bei ihnen gerade Thema ist und wo es Probleme gibt,
dann hört rein bei unseren KollegInnen Sophia und Dimi von Willkommen im Club, dem Podcast von Puls. Die beiden sind selbst queer und teilen eigene Geschichten und Erfahrungen, sammeln vor Ort neue Eindrücke und laden GästInnen ein. In der neuen Staffel geht es um Themen wie sexualisierte Grenzüberschreitungen unter Schwulen, Queerness im Fußball und wie es ist, als Teil einer migrantischen Community queer zu sein.
Und Willkommen im Club gibt's ab Staffel 17 auch als Videopodcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge ab dem 15.04. Also hört rein in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.
Battle of the Nerds ist ein Podcast von Pool Artists im Auftrag von ARD Kultur. Moderation und Sparring Eva Schulz und Ralf Kaspers. Showmaster und Notar ich, Nils Bokelberg. Nerds Judith Rauwald und Silke Schröckert. Mit einem Gastauftritt von
Carrie Bradshaw, wer sonst? Ach nee, Irina von Bentheim. War das nun der Beginn einer großen Nerd-Love-Story? Oder einfach eine dieser Podcast-Aufnahmen, in denen zwischen Fakten, Fandoms und zwei Hosts namens Eva und Ralf klar wurde, dass wahre Freundschaft manchmal auch einfach ein verdammt gutes Battle of the Nerds sein kann.
Idee: Maria Lorenz Bokelberg und Nils Bokelberg. Projektleitung Pool Artists: Felix Böhme und Max Finger. Produktion Pool Artists: Milica Tekeljeva, Yunis Rabe, Benjamin Meyer, Jona Rösch und Anastasia Pichtin. Ergänzende Produktion Jan Schulze, Niklas Stellhorn und Ellen Graber. Redaktion Pool Artists Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Christian Küker, Charlotte Steinbach, Julia Tautz, Jasmin Dahr und Greta Verlag. Fact-Checking Lara Keilbart und Christian Küker. Redaktion ARD Kultur Franziskus Wenner. Produktion ARD Kultur Annemarie Haag. Head of Content ARD Kultur, Christian Koster-Zahn. Executive Producer Pool Artists, Maria Lorenz Bokelberg und Frieda Morisch.